2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Fresse.
Moin, es ist Donnerstag, der 10. September 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört eine gute Stunde nach 19.10 Uhr den Millern-Ton vor dem Pokalspiel der Sportvereinigung 07 Elversberg gegen den FC St. Pauli. Das wird am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen und ihr habt es gerade schon gemerkt, ich habe sehr viel auf die Sportvereinigung Wert gelegt, weil die meisten denken, dass das SV irgendwie Sportverein heißt, also es ist die Sportvereinigung Elversberg. Und ja, mit der Sendung heute melden wir uns zurück endgültig aus der Sommerpause. Wir hatten ja eine Folge letzte Woche zwischen den Saisons und heute darf ich endlich das erste Pflichtspiel der neuen Saison besprechen. Und dafür habe ich mir heute Martin Braun eingeladen. Martin ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Medienteam der SV Elversberg. Und ich sage einfach mal, moin Martin.
Moin, hi nach Hamburg und ja. Schön, dass ich eingeladen wurde von euch und freue mich auf unser Gespräch.
Wir freuen uns auch sehr. Da nochmal liebe Grüße auch an Doc Okocha vom Hörfehler, den Nick, der uns so nett quasi im Saarland den Kontakt hergestellt hat. Das war der erste, den ich gleich mal angesprochen habe, aber einen guten Tipp hat. Und der hat gesagt, ja, der Martin, der wäre der Richtige. Und damit ich unsere HörerInnen ein bisschen besser kennenlerne, Martin, vielleicht mal vorab, das machen wir immer so. Ja, frage ich dich, wer bist du, was machst du so und warum die SVE?
Ich habe erwartet, dass die Frage nach dem Alter kommt. Ich muss da immer rechnen. Diesmal habe ich es mal aufgeschrieben.
Ah, okay.
Ich bin 43 Jahre alt, die Hälfte meines Lebens SVE-Fan. Bin da eigentlich ganz kurios dazu gekommen. Es ist zwar der Nachbarort von meinem Geburtsort, um das mal zu sagen, oder wo ich aufgewachsen bin. Und das Stadion ist, eigentlich per Fuß erreichbar für mich. Allerdings kam ich dann wirklich erst durch einen guten Freund von mir zur SV Elversberg. Der wiederum hatte seinen Zivildienst geleistet und hatte dort einen Zivildienstleistenden, der mich gefragt hat, ob ich ihm bei irgendeiner Ausarbeitung fürs Studium helfe. Und der war dann Fußballspieler von Elversberg, einer der letzten, die dann tatsächlich aus dem Ort kamen. Und ja, dann habe ich gesagt, ich komme mal dich mal angucken und war dann 2 Auswärtsspiele schauen und später dann auch Heimspiele. Und wurde dann immer näher an den Verein, rückte immer näher ran und ja, irgendwann hat sich dann eine kleine Liebe entwickelt. Genau, was willst du noch wissen?
Okay. Hattest du gesagt, wann du da hingekommen bist?
Es ist ungefähr 1998 war das so.
Ah, oh, okay.
Mhm. Ja. Genau weiß ich jetzt.
Genau, was machst du sonst noch so, wenn du nicht gerade Medienvertreter oder Medienteam bist bei der SV Elversberg?
Ich arbeite bei einer Unternehmensberatung. Wir beraten Autohäuser und bin deswegen auch immer in Deutschland unterwegs. Derzeit bin ich auch nicht in Elversberg, sondern in der Nähe von Koblenz.
Ich habe dich klassisch wie jeden Unternehmensberater gerade im Hotelzimmer erwischt, richtig?
Richtig, genau. Das ist ganz, ganz schön. Also es ist... es kann doch sein, dass ab und zu mal der Zimmerservice klingelt jetzt bei unserem Gespräch und mir Cocktails bringt. Nee, Quatsch, so ganz dekadent.
Klingt reizvoll.
Nicht, wenn es sich auch so anhört.
Ja, okay.
Genau, und zum Medienteam, da kam man dann auch etwas kurios, weil, wenn ich dir das schon mal vorwegnehmen darf, da fragst du mich bestimmt gleich nach.
Würde ich jetzt direkt fragen eigentlich. So. Wie ist das, wenn man ehrenamtlich bei einem Viertligisten im Medienteam arbeitet?
Genau, also dazu gehe ich mal ganz früh zurück. Also mit meinen Kumpels, die mit mir Fan waren, die ich auch über die Fanszene in Elversberg kennengelernt habe. Wir waren sehr viel auswärts unterwegs. Auch oftmals die einzigen, die damals so um die Jahre 2000 bis 2004 auswärts gefahren sind. Wir hatten auch immer, wenn wir mal da waren, und der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat aus Regensburg berichtet, dann waren wir 3 dann immer im Bild und waren schon so in der Zeit schon sehr, sehr als Auswärtsfan bekannt. Und natürlich hat man uns gefragt, schick uns doch bitte mal eine SMS, die gab es damals noch, hat man heute auch nicht mehr so oft im Einsatz. Schick uns doch mal, wenn was passiert. Und irgendwann waren das dann doch sehr viele SMS, die man da rausgeschickt hat. Das hat ja auch damals noch Geld gekostet und wir haben uns dann überlegt, Wir machen einen Live-Ticker, da hat es noch, wie gesagt, auch auf Fanseite alles. Und irgendwann sind wir da immer näher an den Verein gerückt, durften dann oder haben dann die Auswärtsspielberichte noch mit verfasst für Stadionheft und für die Homepage. Und so kam dann immer mehr die diese Verbindung zum Verein. Irgendwann ist Elversberg ja dann aufgestiegen in die dritte Fußballliga. Da wollten wir dann auch etwas professioneller werden. Wir haben dann eine Art Fan-TV gemacht mit ein paar Interviews nach dem Spiel. Das habe ich dann produziert mit meinen Jungs und das wurde dann irgendwann vom Verein so gut gefunden, dass man uns gefragt hat, ob wir dem Kind nicht einen anderen Namen geben und das dann als offizielles Vereins-TV nutzen. Und das wird heute auch durch eine hauptamtliche Pressesprecherin begleitet und hat nochmal einen Schritt Schippe draufgelegt. Und finde ich schön, dass das immer noch gibt, auch wenn ich da mich dann zurückziehen musste, weil ich eine Zeit lang beruflich nach Hamburg musste.
Ah ja, du warst schon in Hamburg.
Genau.
Okay.
Sehr schöner Fußball auch zu sehen gibt. Leider habe ich es nie geschafft nach St. Pauli.
Ja.
Ja, gut. Das kann man ja noch nachholen, wenn man die alten Freunde, die man dort kennengelernt hat, besucht. Jetzt bin ich wieder zurück und zumindest an dem Wochenende und im Rahmen meiner Zeit bin ich dann nochmal im Medienteam tätig.
Wie sieht konkret deine Arbeit jetzt momentan aus? Also sagen wir mal generell mal unabhängig von dem, von der Situation, in der wir uns gerade befinden, was sind so deine Aufgaben da?
Also da wir Medienteam heißen, heißt das ja auch, dass die Aufgaben gar nicht so klar definiert sind. Klar gibt es Stärken, Schwächen. Also ich arbeite jetzt oft als Vertretung. Jetzt am Spiel gegen St. Pauli werde ich den Internet-Live-Ticker bedienen und die Social Medias zusammen mit der Pressesprecherin, die das Bildmaterial dazu streut und solche Geschichten. Ansonsten immer noch in der Redaktion vom Stadionheft, das habe ich auch nie abgelegt. Seit 12 Jahren mache ich das jetzt. Die letzten Jahre haben wir da immer die Spielerinterviews, eine Doppelseite. Das war dann immer auch hier über Telefon meistens. Kurz vorm Spieltag ein Interview mit den Spielern. Die kennen mich alle vom Telefon. So wie wir uns beide. Aber wenn ich dann im Stadion stehe, dann wissen die oft nicht, mit wem sie es zu tun haben, wenn sie mich nicht gerade googeln oder so.
Ja, klar, klar. Okay, ja, dann schon mal vielen Dank für diesen Abriss schon mal, was du so dort tust. Gehen wir doch mal direkt zum Verein, der wahrscheinlich für viele in Hamburg und auch St. Pauli ja eher unbekannt ist. Und daher auch meine erste Frage. Die SV Elversberg, was ist denn das so für ein Verein? Also ist der tief in der Region dort verwurzelt? Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr seid nah an der Grenze zu Frankreich ja auch, wenn man nochmal das so örtlich eingrenzen soll. Wie muss ich mir vorstellen, was ist in Elversberg sozusagen? Wie funktioniert der Verein dort?
Also Elversberg, die Gemeinde Elversberg hat ungefähr 8000 Einwohner. Es ist eine Verbandsgemeinde. Eigentlich ist der Name Spießen-Elversberg, aber das hören die Elversberger nicht so gerne. Die wollen eigenständig sein, wie auch der Verein, der die Eigenständigkeit auch in seinem Leitbild sich auf die Fahne geschrieben hat. Der Verein hat in den letzten Jahren eigentlich immer in den ersten 4 Ligen gespielt, Deutschland sehr lange, schon seit 40 Jahren. War das so in den ersten 4 Ligen, damals noch in der Oberliga Südwest, mit Traditionsmannschaften wie Wormatia Worms oder Mainz 05. Ist also schon immer, in den letzten Jahrzehnten schon ein Namen gewesen, wenn auch ein sehr kleiner Verein, im Verhältnis so zu St. Pauli natürlich. Und wir haben uns in den letzten Jahren dann professionalisiert und legen viel Wert auf Professionalität, was man zum Beispiel auch am Nachwuchs sehen kann. Da gibt es ein Nachwuchsleistungszentrum, das seit ein paar Jahren vom DFB lizenziert ist. Es gibt kaum noch Breitensportangebote bei der SV Elversberg. Also er ist durch und durch professionalisiert, von der Jugend an bis zur Damenmannschaft, die aktuell Regionalliga spielt und aber auch für die Saison, für die aktuelle, die jetzt ansteht, den Aufstieg plant in die zweite Liga. Und die Männermannschaft kennt man aus der Regionalliga, wo wir seit 1998 spielen, mit einem kurzen Intermezzo in der dritten Liga. Und ja, also sehr professionell geführt, auch durch einen ehemaligen Fußballer, der auch Bundesliga gespielt hat, Frank Holzer, der jetzt im Aufsichtsrat sitzt, aber lange den Verein geprägt hat und den Vorstand zurzeit an seinen Sohn abgegeben hat, der auch fußballaffin ist, auch Fußball gespielt hat, allerdings in der zweiten Mannschaft von Ellersberg, lange, also auch lange Oberliga und man merkt deswegen, dass da die Professionalität da ist.
Ich hatte auch so ein Leitbild von euch gefunden auf eurer Website, wo ihr auch nochmal so auf 10 Slides oder Charts nochmal so definiert, wie ihr euch seht. So, da kam halt viel so als Familienverein auch rüber, ne? Also fest verwurzelt in der Region und Familienverein.
Genau, richtig. Das steht im Vordergrund, dass dieses Familiäre, also damit ist sicherlich gemeint, dass es immer noch ein kleiner Verein ist, aber halt kein Dorfverein mehr. Also es ist ein familiärer Verein. Dorfverein sehe ich die Vereine, wo auch die Dorfjugend spielt. Das haben wir in Ellersberg eher nicht mehr. Also die Jugendlichen, die Fußball spielen wollen im Dorf, die gehen nicht oder können nicht mehr zu SV Ellersberg gehen. Da gibt es zwar Kooperationen mit umliegenden Vereinen. Und sicherlich gibt es auch Ellersberger Jungs, die im Nachwuchsleistungszentrum spielen. Aber man sieht sich als Gesamtverein, deswegen auch diese Professionalität jetzt in der Damenmannschaft.
Also ihr zieht auch viel mehr jugendliche Fußballer quasi über euren Dunstkreis hinaus an. So.
Genau, also von der kompletten Großregion, so Saarland, Rheinland-Pfalz, Lothringen und Frankreich ist nah. Das Trainingszentrum der ersten Mannschaft liegt auch in Frankreich.
Ja, fand ich auch spannenden Insight irgendwie, dass das in Frankreich liegt und das ist ja doch noch ein Stück, nicht ganz ein Stück, aber es ist ein bisschen entfernt schon irgendwie so in Elversberg.
Ja, das stimmt, aber die Wege sind kurz im Saarland und auch kurz nach Frankreich. Also wenn man in Saarbrücken fährt man über die Grenze und man ist in Frankreich. Dieses Trainingszentrum liegt quasi sehr, sehr grenznah und viele Spieler wohnen auch in Frankreich.
Okay, also ist das der Grund, weil dort viele wohnen oder warum? Also ich meine, das ist ein anderes Land, ne? Also ich stelle mir jetzt so die Frage, warum das so ist.
Ja, der Grund ist eigentlich ein ganz pragmatischer. Man hat gemerkt, dass man mit einem Kunstrasen in Ellersberg und einem Stadionrasen, dass das vielleicht nicht ganz so reicht, gerade für die dritte Liga, wenn man doch oft, oder aktuell ist es ja auch so, wir trainieren nicht anders wie St. Pauli, also das sind die gleichen, die Bedingungen.
Schon klar, leistungsbezogen halt, was ihr dann
leistungsbezogen, genau. Und ja. Man hatte einfach Ausweichplätze gesucht. Man hatte dann einige gefunden, auch in der unmittelbaren Umgebung von Ellersberg. Und dann ich habe die Geschichte mal gehört. Man soll mir verzeihen, ob die richtig ist oder nicht. Zwei Vorstandsmitglieder haben sich wohl unterhalten, dass die unbedingt noch einen Platz suchen und in der gleichen Kneipe waren wohl zwei Vorstandsmitglieder von dem Verein in Frankreich, die ihren kompletten Spielbetrieb bis auf eine AHA-Mannschaft eingestellt haben und die aber zwei große Rasenplätze hatten, die dann gesagt haben, kommt doch zu uns, wir haben Platz und das wurde dann für gut befunden dort. Der Rasen ist wirklich in sehr gutem Zustand und die Anlage ist auch alles da, was ein Trainingsbetrieb braucht und deswegen hat sich das so ergeben. Es war halt frei und zwei haben sich durch Zufall getroffen. Also es wurde nicht ausgeschrieben oder so oder
ja, okay,
aktiv
okay.
gesucht.
Jetzt mal, schöner jetzt Zufall. Ja, okay. Jetzt mal so als Frage eines Unbedarften, wenn ihr dann Spieler habt, die in Frankreich leben und auch Franzosen dementsprechend ja sind oder auch Französinnen, ist es ganz normal, dass die einen deutschen Spielerpass für Elversberg bekommen oder ist das mehr Aufwand?
Also das sind meistens deutsche Spieler, die dann wegen ihrem Beruf nach Elversberg ziehen und sich eine Wohnung in Frankreich nehmen. Genau, also es ist jetzt nicht so, dass das Franzosen sind, die hier in Elversberg spielen. Da gibt es zurzeit, meine ich mal keine, gibt es keine zurzeit.
Ah, okay, alles klar. So funktioniert
sind
das
Grenzgänger,
also.
Genau.
Genau. Okay, dann habe ich das einmal verstanden. So, und ich habe ja auch gelesen, dass ihr ein neues Stadion habt oder Stadionumbau hinter euch habt. Ich glaube, so vor 8 Jahren war das. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Also ist ja auch so, auf den Bildern sieht das ja ganz schick aus. Ich glaube, so bummelig 9.000, 9.500 Zuschauerinnen passen da rein, ne?
Genau, so etwas mehr wie 9.000 Zuschauern in normalen Zeiten. Gerade jetzt vor kurzem wurde von der Bauaufsichtsbehörde die VIP- und Business-Bereiche, die oberhalb der Tribüne, die man sehen kann auf den Fotos des Stadions, sind solche Balkone und hinten dran noch ja, Catering-Bereich und Business-Lotion. Die wurden nun freigegeben. Die, da gab es lange Zeit Abstimmungsprobleme wegen Brandschutzauflagen. Das wurde nun endlich geklärt und man ist froh, dass man das jetzt für diese Saison nutzen kann. Vor allem wir als, ja, als Medienteam oder die übrigen Pressevertreter, weil wir haben uns mit den VIPs immer die kleine Tribüne geteilt, die noch ja, in einem alten Stadion war, beziehungsweise die alte Tribüne, die noch gegenüber lag. Das war schon sehr beengt und das wäre jetzt auch wegen diesen Corona-Auflagen gar nicht mehr möglich gewesen. Aber jetzt haben sowohl die Pressevertreter genug Platz und die VIPs auch. Und es ist wirklich ein schmuckes Stadion, auch alles vom Verein selbst finanziert. Keine Steuergelder, irgendwie verbraten oder so. Gebaut oder der Anlass des Baus war damals der Aufstieg in die dritte Liga, die Eversberg damals in der Saison 2013-2014 gespielt hat. Und da war das Stadion gebaut worden. Und relativ schnell war diese Haupttribüne fertig, konnte auch direkt benutzt werden. Und danach kamen noch die Stehränge, die eigentliche Heimkurve der Eversberger und die Gäste-Fankurve. Die wurde auch aufgehübscht. Und letztes Jahr wurde auch der große Parkplatz fertiggestellt, der in der Nähe des Stadions liegt.
Gibt also viel, wie sagt man so schön, in Steine und nicht in Beine investiert. Oder vielleicht sogar beides, weiß ich nicht.
Genau, ich würde auch sagen, eher beides. Man versucht ja schon seit Jahren wieder zurückzukehren in die dritte Liga. Also da wird auch beides gemacht. Aber sicherlich jeder Euro kann auch in Eversberg nur einmal ausgegeben werden. Und die machen sich schon Gedanken, was man braucht und was sinnvoll ist. Und deswegen wird das Stadion auch erst sehr wahrscheinlich in der dritten Liga braucht man ja 10.000 Plätze, da reichen die 9.000 nicht. Muss dann nochmal eine kleine Erweiterung her.
Hört sich aber machbar wahrscheinlich an, ne?
Genau, ja, Platz ist noch und ich denke auch, es ist auch so wie es ist, ein schönes Stadion. Also, und viel Platz vor allem und
ja. Dazu hätte ich gleich mal zwei Fragen. Also, wie ist es in normalen Zeiten denn so ausgelastet in der vierten Liga, das Stadion, so wenn es 9.500 Zuschauerinnen hat?
Ja, in Prozent will ich das jetzt nicht ausrechnen, aber sehen wir es mal positiv. Wie ich angefangen habe, war Eversberg, also früher in Oberliga-Zeiten waren dann auch mal zwischen 1.000 und 2.000 Zuschauer da. Das hat ja Anfang der 2000er ein bisschen nachgelassen. Da waren es mal 400-500. Also da hat mancher Kreisligist mehr Zuschauer. Dazu muss man auch stehen und man muss wissen, warum das so ist. Wir haben im Saarland noch einige andere, auch große Traditionsvereine, die dann auch um die Zuschauer buhlen. Und seien wir mal ehrlich, die Marke oder Fußball versprüht vielleicht nicht mehr zumindest in der Klasse diese Attraktivität, die man vielleicht bei euch bei Pauli hat. Und ja, man muss da schon kämpfen, ein gutes Image sich aufbauen und schönen Fußball zeigen. Und wenn man keinen schönen Fußball spielt, darin lag es vielleicht auch ein paar Jahre lang in der Regionalliga, dann kommen die Zuschauer vielleicht ein, zwei Mal in der Saison und dann sind sie wieder lange Zeit weg. Und man muss dann wirklich durch Erfolge nochmal neue Zuschauer ziehen. Das hat man auch geschafft. In der dritten Liga waren es immer so, ja, zwischen 1500 und 2000. Den Schnitt weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und aktuell lag es immer so bei um die 1000 Zuschauer. Was natürlich auch daran liegt, dass die gegnerischen Vereine auch nicht so viele Fans mitbringen.
Ja, aber ist das dann nicht sehr, sehr ambitioniert, ein Stadion mit über 9.000 ja, Kapazität zu haben. Es hört sich so viel an für die vierte Liga. Das wird in der dritten Liga natürlich, würde das ein bisschen mehr sein, aber diese 9.000 kriegt ihr doch nie zusammen, wenn überhaupt einmal im Jahr zum Pokalspiel, oder? Also wenn ihr in den DFB-Pokal kommt.
Ja, richtig, aber diese Vorgaben für die dritte Liga sind
ja, okay, das
schade
ist okay.
Mit 10.000 Plätzen.
Ist ja eigentlich auch schade, wenn du so irgendwie jahrelang in der vierten Liga rumdümpelst, mehr oder weniger. Ich meine, ihr kratzt da oben immer so ein bisschen an, aber nicht aufsteigst und du spielst immer in so einem relativ großen Stadion ja auch eigentlich, ne? Also das ist ja schon
genau,
schade, so ein bisschen schade eigentlich. Ne?
Das stimmt, es hört sich groß an, aber es ist, und da komme ich wieder auf, oder da kann man wieder das Leitbild ansprechen, es ist trotz der Größe noch recht familiär, weil in den einzelnen Bereichen des Stadions diese Fangruppen, die wissen, wo ihr Platz ist und die Stimmung, die machen, die hört man auch überall. Also es ist jetzt nicht vergleichbar mit zweiter oder erster Liga, aber es ist auf seine Art, hat seinen Charme und es ist trotzdem schön, auch wenn viel los ist. Also wir kriegen die Stadien sicherlich in den Endspielen oder würden die voll kriegen in Endspielen oder jetzt auch am Wochenende gegen euch oder gegen St. Pauli würden wir das auch schaffen, das Stadion wäre ausverkauft.
Ja, das glaube ich.
Ist das übrigens auch am Wochenende mit 500 oder Karten, die erhältlich waren. Leider ohne Gästefans, also es wäre sicherlich ein Highlight gewesen, aber
genau,
ja, es gibt Spiele, gerade so gegen den ersten FC Saarbrücken, immer ein Highlight gewesen, die letzten Jahre im Saarland. Das war schon, also dann braucht man das Stadion schon. Aber
ja, schon. Ja. Und St. Pauli würde ja normalerweise auch im Südwesten, im Süden halt viele Leute ziehen. Insofern würde ich mir da auch keine Gedanken machen, dass das nicht ausverkauft wäre zu normalen
Zeiten. Ich habe irgendwo im Vorbeigehen mal gelesen, St. Pauli hat ein Fanpotenzial oder von 11 Millionen Menschen auf der ganzen Welt.
Ja, 8 Millionen Sympathisanten ist, glaube ich, die Aussage in Deutschland oder in Europa. Ja. Aber wie gesagt, also das kennen wir halt selbst bei Auswärtsspielen halt, bei den jeweiligen Auswärtsspielen zieht St. Pauli immer sehr viele Leute von vor Ort, die sich als St. Pauli-Fan auch, einschätzen, klassifizieren, Sympathisanten sind. Insofern, das ist da unten auch genauso, dann wäre das so. Ne? Nochmal eine abschließende Frage zum Stadion. In der vierten Liga, wie wichtig ist dort wirtschaftlich der Aspekt, Business Seats und einen VIP-Bereich zu haben?
Ja, gut, da bin ich vielleicht ein klein wenig überfragt, wobei man das jetzt nicht so auf die vierte Liga zurückschrauben kann, sondern eher auf die Strukturen, die im Saarland herrschen. Das ist ja aus der Historie eher ein strukturschwaches Bundesland, ist ja auch sicherlich in Hamburg bekannt. Dass ab und zu mal Steuergelder aus Hamburg ins Saarland fließen als, wie heißt das, als Länderfinanzausgleich und so weiter.
Wir hören immer nur, dass Geld aus Bayern zu uns kommt.
Also okay,
dass wir auch was abgeben mussten, wusste ich gar nicht. Nein, natürlich, also das ist natürlich der Sinn dahinter sozusagen, dass aus Bundesgebiet irgendwie doch ein bisschen jedenfalls gleich und gerecht zu verteilen, ne?
Es gibt wenig Orte im Saarland, wo sich so die Wirtschaft wirklich treffen kann. Und da ist Fußball natürlich ein Magnet, das auch im Saarland, Firmen anzieht und auch zusammenbringt in solchen Bereichen. Und darum geht es ja, also dieses Netzwerken, darum geht es ja auch ein Stück weit. Jetzt gab es im Saarland lange Zeit keinen echten Profifußball. Also ich möchte nicht sagen, dass die Regionalligisten sind ja offiziell noch Amateurvereine. Und erst jetzt in dem Jahr ist ja Saarbrücken aufgestiegen und das ist der einzige offizielle Profiverein oder zumindest der Verein, der in der Profiliga spielt. Und die hatten das auch nicht. Die haben jetzt auch ein Stadion neu gebaut, haben auch Wert auf VIP- und Businessplätze gelegt. Elversberg war da halt früher dran, ist aber auch jetzt früher fertig damit, mit der Genehmigung. Saarbrücken braucht noch ein paar Monate. Aber das gab es halt nicht. Der Impuls ging aus Elversberg aus. Und das, denke ich, wird schon genutzt. Die Logen sind auch alle verkauft, soweit ich informiert bin. Und das, das geht also schon, auch in der vierten Liga.
Also dann ist es schon auch ein wichtiger Aspekt für den Verein wahrscheinlich, diese Einnahmen dann, ne? Also
Absolut, genau. Man hat in Elversberg ja zwar einen großen Hauptsponsor, der sehr finanzstark ist, der ja auch ja, mit dem Frank Häuser, den ich eben erwähnt habe, der Bundesliga bei Braunschweig gespielt hat, der die Firma mit gegründet oder mit aufgebaut hat. Da ist halt die Verbindung dazu. Er ist Elversberger, er liebt den Verein. Und sicherlich, und das wissen die Elversberger Fans, die kriegen das immer vorgehalten, wenn der nicht wäre oder die Firma nicht wäre, die da dran steckt, dann wäre es schon etwas schwieriger, auch so ein Stadion zu bauen, kann man jetzt ehrlich sagen. Aber und das ist ja in vielen Vereinen so. Aber wir haben auch viele andere Sponsoren, auch überregionale, wo man nicht denkt, dass die jetzt ein Invest in Elversberg tätigen.
Okay. Also schon irgendwie doch attraktiv, dann irgendwie für Sponsoren sich bei euch dann irgendwie zu engagieren, ne?
Genau, wie gesagt, du kennst ja das Leitbild, das hast du ja gelesen. Wir wollen eigenständig sein und auch familiär und sympathisch rüberkommen. Wir legen weniger Wert darauf, dass man uns als Traditionsverein Wert nimmt, eher so als innovativen Verein, der neue Wege geht.
Okay, dann lass uns doch mal Richtung Sonntag gucken, zum Spiel, zum Sportlichen. Ihr habt den Saarland-Pokal gewonnen in drei Spielen. Man kann fast sagen, oder man muss sagen, das sind die ersten drei Spiele der Saison gewesen, weil die jetzt erst so spät waren im August. Kannst du da mal so einen kurzen Abriss drüber geben, wie diese Spiele gelaufen sind? Ihr habt im Finale 7-6 gegen Homburg gewonnen und wart ihr eher so im Viertelfinale oder generell in der Runde der letzten acht eher so ein Außenseiter? Oder wie seid ihr da an diese Geschichte rangegangen? Wie hat man euch wahrgenommen?
Also im Saarland-Pokal trifft man immer auf Vereine, die auch sehr unterklassig sind, die es dann schaffen, bis die Regionalligisten einsteigen, weiterzukommen. Das erste Spiel nach dieser Corona-Pause und das ja mitten in der Vorbereitung lag auf die Liga, war gegen Heilberg-Prebach. Das ist spielt eine Klasse tiefer oder zwei sogar. Bin ich leider nicht ganz so in der Szene unterwegs, dass ich das jetzt weiß. Das war dann auch eine klare Sache, auch im Vorfeld schon. Also Elversberg war klarer Favorit. Spitzenmannschaft der Regionalliga letzte Saison wurde ja quasi abgebrochen. Wir wurden Dritter und mit Prebach, ich meine Saarlandligist, also müsste die sechste Liga sein, waren 5-0 Erfolg da. War ein sehr, sehr souveränes Spiel, hätte auch höher ausgehen können. Dann gab es drei Tage später schon das Halbfinale gegen Auersmacher. Auch ein bekannter saarländischer Club, der jetzt auch keinen schlechten Fußball zeigt. Da gab es dann auch ein 2-4. Hört sich jetzt nicht gerade souverän an. War es dann aber auch, also das Spielverlauf hat jetzt nichts anderes hergegeben, dass da Elversberg als Sieger rausgeht. Also die beiden Finale, klar hätte da eine Überraschung passieren können, aber wie das halt so ist, gab es die leider nicht. Für die anderen Vereine aus unserer Sicht natürlich glücklich. Dann das Spiel gegen Homburg. Homburg ist auch ein Regionalligist, der mit sehr vielen Ambitionen auch einen Traditionsverein kennt man vielleicht,
Bundesliga. Den ich schon oft gesehen habe live, weil er in den 90ern gegen St. Pauli gespielt hat. Unter anderem gab es nochmal ein 5-0 in der Aufstiegssaison 95. Ältere Menschen dürften sich daran erinnern, was abgebrochen worden ist und wie dann aufgestiegen sind in der Saison in die erste Liga. Insofern, Homburg hat mich irgendwie bummelig zwischen 88 und 96 in der zweiten Liga oder 95 begleitet irgendwie.
Genau, danach ging es dann auch für Homburg runter in die Regionalliga und wollen jetzt auch wieder hoch in die dritte Liga und ist jetzt auch in der Saison einer der ärgsten Konkurrenten mit dem SSV Ulm zum Beispiel. War natürlich dann auch ein sehr umkämpftes Spiel. Homburg hat dann kurz vor der 90. Minute, meine ich, ausgeglichen zum 2-2 und dann ging es in die Verlängerung, in der nicht mehr viel passiert ist und dann gab es ein dramatisches Elfmeterschießen, da hat unser Torwart glaub, drei oder vier Dinger gehalten und dann war Elversberg im DFB-Pokal. Das war dann schon ein Spiel, wo es ans Eingemachte ging.
Ja. Wo du das gerade sagst, ich habe gerade gelesen, dass in der Hamburger Pokalsaison dieses Jahr, dass es keine Verlängerung mehr geben wird, dass man nur so nebenbei, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, das ist ja auch immer Ländersache sozusagen, in Hamburg wurde beschlossen, nach 90 Minuten sofort Elfmeterschießen.
Genau, und der saarländische Pokal wird noch mit, also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber es zählten ja noch die alten Regeln und da war die Verlängerung auf jeden Fall drin, ja. Aber ob das jetzt geändert wird, ja, meine ich mal nicht, weil.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Ländersache, so ein bisschen, genau, die richtig. Das entscheiden, ne?
Genau. Wie die Regelungen im Stadion ja auch jetzt mit die Auflagen.
Ja.
Geht es ja runter bis auf die Kreisebene sogar.
Ja, genau. Ja, und dann, also ihr habt den Pokal gewonnen. Wie war das? Waren da eigentlich Zuschauerinnen im Stadion? Warst du im Stadion? Wie feiert man so einen Pokalsieg? Was ja auch, also ist ja eigentlich so ein großer und wichtiger Erfolg, ne? Wie ist das abgelaufen?
Also der Pokal wurde zwar in Elversberg ausgetragen, allerdings hat der saarländische Fußballverband das Stadion für 3 Jahre gemietet, um diese Endspiele auszutragen.
Ah, euer Stadion, okay.
Unser Stadion, natürlich schön für Elversberg, weil ja, Heimspiel.
Ja.
Genau, aber der saarländische Fußballverband ist, also normal richten ja die Vereine die Spiele aus, die Gastgeber sind. Der saarländische Fußballverband hat selbst gesagt, er kann mit seinen Mitarbeitern keine Zuschauer zulassen, weil die einfach da überfordert gewesen wären oder hätten einen Ordnungsdienst einstellen müssen, der mehrere tausend Euro gekostet hätte. Man wollte das Geld dann lieber in die Vereine investieren, in Form von den Preisgeldern, die ausschütten damit. Und deswegen gab es keine Zuschauer, obwohl es von den Auflagen her möglich gewesen wäre. Ich meine, es gab nur einige Zaunzuschauer, aber ja, selbst wir vom Medienteam konnten nur in sehr abgespeckter Form ins Stadion. Also ich selbst war nicht dabei. Ich habe es am Livestream verfolgt, den der Saarländische Rundfunk, die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt vom Saarland, angeboten hat.
Ja, okay. Ja, war dann eine klare wirtschaftliche Entscheidung, kann man ja vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wenn das dann.
Absolut richtig, ja. Es gibt zwar immer dann Stimmen, die dann sagen, die kriegen nichts auf die Reihe, aber in dem Fall, es ist eine Ausnahmesituation. Ja. Da sollte man schon ein bisschen toleranter sein und dass der Pokal noch ausgespielt worden ist.
Ja, war ja dringend notwendig, um irgendwie dann diese große Maschinerie des DFB-Pokals am Laufen zu halten. Ich war selbst hier bei einem Spiel von Barmigulenhorst, durfte ich im Viertelfinale zugucken, war vom Verein, weil ich da auch ein bisschen engagiert bin, vom BU mit eingeladen, durfte das Spiel in Sasel gucken. Das war auch schon, ja, ist schon ein bisschen, also das heißt ein bisschen, es ist schon ganz schön außergewöhnlich, diese Zeiten, wie man dann auch Fußball sehen kann. Aber wie gesagt, wichtig ist, glaube ich, dass es dann wieder angefangen hat so ein bisschen und man auch zeigt, dass das Vereine in der Lage sind, solche Hygienekonzepte auch umzusetzen. Ne? Bevor wir zu eurem kommen, Hygienekonzept sozusagen, kurze Frage, also nochmal so ein sportliches rein. Also ihr habt jetzt 3 Pokalspiele gehabt, ihr habt auch schon die ersten beiden Spiele in der Regionalliga gespielt, wobei das vom Wochenende wurde vorgezogen. Ihr habt 1-0 am Anfang gegen Gießen gewonnen zu Hause und jetzt 2-0 in Ulm verloren. Ist das ein Vorteil, meinst du, für euch? Weil, dass ihr jetzt schon so 5 Spiele gespielt habt, mehr oder weniger, seid ihr da schon ganz gut eingespielt oder kannst du das noch gar nicht so richtig einschätzen?
Man sagt ja immer, das wäre ein Vorteil, weil die Mannschaft, die schon im Spielbetrieb ist, eingespielt ist. Wir haben uns auch diese Saison nicht so stark verstärkt wie sonst. Also
ihr habt auch einen kleinen Kader, habe ich gesehen. Nur 23 Spieler sind da ausgewiesen. Das ist ja relativ klein, ne?
Ja, wir haben seit gestern sogar nur 22 Mann im Kader, weil Angelo Williams uns verlassen hat Richtung Stadt Allendorf. Aber die Transferfrist gilt ja noch bis, ich glaube, Anfang Oktober. Vielleicht passiert da noch was. Der Grund für den kleinen Kader, wir wollten, oder das hat unser Sportdirektor Ole Bog mal in einem Interview gesagt, wir wollten mehr Wert auf Qualität in der Breite legen, also dass jede Position ersetzt werden kann, dass auch die Konkurrenz für die Position da ist. Man wird sicherlich in dieser Saison, die Regionalliga hat ja in unserer Staffel. Also die Regionalliga Südwest hat ja 22 Vereine diese Saison. Das heißt, es werden 42 Ligaspiele plus die Spiele im DFB-Pokal, die dann auf Elversberg zukommen.
Ja, krass.
Nach dem St. Pauli-Spiel kommen ja noch ein paar mehr bis Berlin. Nein, kleiner Scherz.
Also ja, aber ihr macht ja auch wieder den regionalen Pokal ja auch wieder mit, ne?
Das auch noch, genau. Also wobei der wohl erst dann für Elversberg im nächsten Jahr beginnt, aber es werden einige Spiele diese Saison. Da ist so ein wirklich, sehe ich auch, so ein kleiner Kader. Da dürfen sich nicht viele verletzen.
Wo spielt denn eure zweite Mannschaft? In welcher Liga?
Ja, das ist jetzt der Punkt, der mich positiv stimmt. Die spielt eine Liga unter uns.
Ah, okay.
Hat auch letzte Saison eine gute Rolle gespielt, war vorne mit dabei. Wurde, glaube ich, Fünfter oder Vierter. Also der Unterbau ist da und da kann man schon aufstocken. Da sind schon Leute, die im Gegensatz zu mir auch gegen den Ball treten können.
Und wenn ich richtig informiert bin, können die auch gar nicht aufsteigen, oder? Wenn ihr die in der Liga darüber
seid? Richtig, teilt? Ja. Wir blockieren deren Platz. Wenn wir dritte Liga aufsteigen, dann können die in die Regionalliga hochkommen.
Ja, okay. Alles klar. Gibt es denn irgendwie bei euch gibt es einen Spieler oder so, der schon mal höherklassiger gespielt hat, der Star ist so? Oder gibt es einen Mannschaftsteil, auf den man bei euch aufpassen muss, wenn man mal zum Spiel am Sonntag guckt?
Also wir haben viele Spieler, die zumindest Drittliga-Erfahrung haben, die da auch Stammkraft waren. Zum Beispiel ist der Kapitän von Waldhof Mannheim jetzt in der Pause zu uns gewechselt. Und ja, wir haben einen sehr, sehr guten, ausgeglichenen Kader mit vielen schnellen Leuten, die wirklich viele Erfahrungen haben in der dritten Liga. Also da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Ich überlege gerade mal, wie wir da so rauspicken, weil die sind doch alle ziemlich homogen.
Ja, gut, das ist ja auch eine Aussage, ne?
Also genau, wie gesagt, Kevin Konrad, absolut Stamm-Innenverteidiger bei Waldhof Mannheim gewesen. Kapitän dort, dritte Liga gespielt mit Mannheim, aus der Regionalliga aufgestiegen, dritte Liga, jetzt die Saison dort gespielt. Sehr guter Spieler, dann wird sehr wahrscheinlich, also neben ihm in der Innenverteidigung tippe ich mal, der hat auch jetzt im Interview gesagt, dass er als Kind immer St. Pauli schauen war.
Okay.
Torben Rehfeld.
Weil der Hamburger ist, oder?
Genau, er ist Hamburger und hat nie bei euch gespielt. Ich glaube, aktuell letzte Saison gab es noch einen Spieler, der zumindest St. Pauli zweite Mannschaft Vergangenheit hatte.
Okay.
Der ist leider verlassen, Mike Egesleder.
Mhm.
Torben Rehfeld war zumindest mal ein Fußballspiel schauen als Kind und hat geholt. Für den ist natürlich ein besonderes Spiel, wenn er spielt in der Innenverteidigung.
Ja, sicher.
Und dann haben wir noch andere gute, also eigentlich ein Drittliga-Kader, der da am Sonntag gegen euch aufläuft.
Und würdest du sagen, also so mal ganz, ganz kurzen Satz oder zwei Sätze zur Spielweise, ist das eher eine Mannschaft, die im normalen Ligabetrieb auf, weiß ich nicht, Ballkontrolle aus ist, hohes Pressing oder auf Konter spielt, kann man das irgendwie mal so einordnen? Oder?
Also wir haben mit unserem Trainer einen Trainer, der sehr, sehr offensiv spielt, was heißt sehr offensiv, offensiv spielt, der frühes Gegenpressing machen lässt, der ja hoch verteidigt, der schnelle Passstaffetten fordert von seinen Spielern. Ich habe mal recherchiert, wann der mal defensiv gespielt hat. Bei uns noch nie. Also bei uns hat er noch nie.
In zwei Jahren, glaube ich, ne? In den letzten zwei Jahren ist er jetzt da.
Genau,
richtig. Nur mal ganz kurz nebenbei, Trainer ist Horst Steffen, auch bekannt aus Bundesliga, Zweitliga-Zeiten von Duisburg, Oeding, Krefeld, Bayer Oeding, KFC Oeding und so, wie die alle hießen. Wenn man in den 90ern Fußball geguckt hat, dann kennt man den noch. Ne?
Genau, auch ein sehr sympathischer Kerl, zumindest mal als Interviewpartner. Er kann aber auch an der Seitenlinie schon mal impulsiv werden. Aber ansonsten ein sehr guter Analytiker und er spielt, also mit uns hat er bisher noch nie defensiv gespielt, auch gegen Gegner auf Augenhöhe, immer versucht, dass Elversberg sein Spiel durchdrückt. Ich habe gesehen, mit Chemnitz hat er einmal einen Fünferriegel gespielt, also ein bisschen defensiv. Das war gegen Bayern München im DFB-Pokal in der ersten Runde.
Ja gut, das kann man vielleicht...
Aber da er da 5-0 verloren hat, meine ich, dass euch das am Sonntag nicht erwartet. Also ich glaube nicht, dass er sehr defensiv stehen wird.
Ja, spannend.
Halte ich auch persönlich für die falsche Taktik.
Ja, wenn du so ein Spiel hast, zu mauern, macht überhaupt keinen Sinn. Könnte aber spannend werden, weil wir jetzt auch eine Mannschaft haben, die sehr übers Tempo kommt, die mehrere Pressing-Varianten spielen kann, so wie ich das in den letzten Vorbereitungsspielen gesehen habe. Also spannend. Bonn hat sich ja auch einiges getan jetzt im Kader und auch mit Trainer und neue Philosophie im Spiel auch ein bisschen. Und könnte ganz spannend werden auf jeden Fall.
Habe ich auch gehört, dass auch die Stimmung sehr gut sein muss bei euch in St. Pauli.
Ja, wirkt auf jeden Fall so. Wir sind ja selbst auch nicht im Stadion oder sind nicht nah dran am Verein gerade leider. Aber es wirkt auf jeden Fall so, wenn man mal so sich Bilder anguckt, auch vom Training. Da wird viel gelacht, was jetzt erstmal kein Indikator ist, aber ich finde Lachen schon mal einen guten Anfang irgendwie, und damit dann auch irgendwie dann sich der Erfolg nachher einstellt, ganz einfach.
Auf jeden Fall, das sehe ich auch so, weil die gute Stimmung muss ich auch übertragen. Das muss ja auch Spaß machen auf dem Platz, und mit dem Spaß kommt auch kommen die Erfolge mit.
Ja.
Also okay. Jede Menge ist Mentales im Fußball, das weiß man ja. Klar, ja. Man muss das Können haben und die Leistung bringen, aber ja, ganz, ganz großer Teil ist das Mentale, und da muss es einfach passen in der Mannschaft.
Klar. Martin, bevor ich dir gleich noch zum Ende der Sendung einen Tipp abbringe, was ich gar nicht so oft mache, wo ich aber heute Lust drauf habe, kannst du noch mal ganz kurz sagen, wir hatten das vorhin schon erwähnt, es wird nur, was hast du gesagt, 500 Zuschauerinnen werden da sein, ne? Oder also, ich hätte was von 700 gelesen, glaube ich mal irgendwo, aber...
Ja, da jetzt muss ich mal ganz kurz ausholen, und zwar sind im Kreis Neunkirchen, beziehungsweise im Saarland, meine ich, ist es eine generelle Regelung, dass 900 Menschen zugelassen sind für dieses Spiel. Ich sage extra Menschen, weil es sind nur 500 Zuschauer zugelassen, weil 400 Karten werden, oder nicht gerade 400 Plätze braucht man für
Produktionsteam,
die Mannschaften, Produktionsteam,
den Staff, alles, genau.
Die Medienvertreter, was gibt es da noch? Aber auch DFB hat ja auch gerade ein Kontingent für die Funktionäre, für die Sponsoren, für die, was da alles noch mitkommt. Aber 500 Karten waren offiziell zu verkaufen gewesen.
Und die sind auch sicherlich in Sekunden weg gewesen?
In Sekunden nicht, aber in Tagen. Also der Vorverkauf war relativ kurz. Es gab einen Vorverkauf für die Dauerkarteninhaber, und die haben die auch relativ früh
abgekauft. Gut. Genau. Das ist ja auch völlig, finde ich, völlig in Ordnung, wenn da loyale Dauerkarteninhaberinnen irgendwie da zum Verkaufsrecht dann auch haben, ne?
Genau, das war schon in der Liga so. Gegen Gießen gab es ja das Heimspiel Anfang des Monats. Da waren auch die Dauerkarteninhaber zugelassen. Ja. Weil nur die kann man dann auch nachverfolgen.
Wollte ich gerade sagen, die sind ja eh schon mit ihren Datensätzen dann auch bei euch erfasst. Richtig, das ist alles genau. Ein bisschen einfacher, vielleicht ein bisschen weniger Aufwand, fühlt sich jedenfalls so an. Ja. Also okay.
Ja,
wie ist das vor Ort geregelt, so mal ganz kurz? Also so, wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt Bereiche, also man hat sich natürlich Gedanken gemacht, wie viele Leute dürfen wann in welchem Bereich sein. Es sind Markierungen angebracht, die wurden aufgesprüht mit Abständen. Auf den Stehplatzbereichen sind Markierungen angebracht, wo man stehen darf, dass der Mindestabstand eingehalten werden darf. Genauso auf der Tribüne, da sind einzelne Plätze gesperrt. Das hat auch alles der Verein gemacht, also keine Fremdfirma oder so. Das haben die Mitarbeiter des Vereins gemacht. Das ist natürlich zu einer Arbeit, gerade am Saisonbeginn, natürlich eine zusätzliche Belastung. Aber die haben das hinbekommen, und der kleine Testlauf gegen Gießen ist ja schon erfolgt. Jetzt sind beim Pokal noch einige Blöcke gesperrt, weil das Produktionsteam keinen Kontakt mit Zuschauern haben darf. Auch eine ganz nette Anekdote, was zum Beispiel beim Saarländischen Rundfunk kein Problem ist, dass da Zuschauer in der Nähe der Kamera stehen mit Mindestabstand. Das ist da bei dem beim Produktionsteam für DFB-Pokal wohl nicht möglich. Aber alles gut, wir kriegen die 500 unter und wir haben den Platz. Deswegen war es vielleicht auch gut, ein 9000-Mann-Stadion zu haben. Da hätte man vielleicht 300 Leute reinlassen können. Ne?
Ja, stimmt.
Das ist okay. Ja. Schade, dass keine vom DFB keine Gästefans zugelassen sind. Und auch schade, dass das Spiel jetzt nicht zur normalen Zeit stattfindet.
Ja, klar. Ich meine, für viele, ganz viele ist die erste Runde Pokal immer, ja, meistens die letzte sowieso bei uns, aber auch natürlich immer ein schöner Sommerauftakt normalerweise, die Mannschaft zum ersten Mal zu sehen, wie sie sich präsentiert auch, und viele haben dann auch Lust quasi dann zu den Vereinen zu fahren, die man dann in der Regel in der ersten Runde, sag ich mal, zugelost bekommt und weiß ich nicht, auch aus Groundhopping-Sicht wahrscheinlich und so weiter. Da gibt es halt viele Aspekte. Das sind immer nette Fahrten. Das fehlt natürlich vielen jetzt und das ist schade, aber wie gesagt, ich glaube, dass es nicht ohne diese Zwischenschritte geht und ich finde, wenn schon mal Leute da sind, ist es schon mal ein Zwischenschritt, der gut ist und die Hoffnung nährt, dass das auch irgendwann mehr werden. Du wirst im Stadion sein. Ich werde mir das beim Bezahlsender anschauen. Viele bei uns werden das, es gibt bei uns auch ein Angebot wie bei euch. Da gibt es die, nicht einen Ticker, aber direkt eine Radioreportage auch für Sehbehinderte und Blinde. Und das ist das AFM-Radio. Da kann man immer gut reinhören. Und ja.
Genau. Habe ich gehört. Deswegen tickere ich auch seit langer Zeit mal wieder. Also ja. Alle Pauli-Fans, die vielleicht unterwegs sind und kein Audio hören können, die dürfen bei Elversberg den Live-Ticker lesen.
Ja, wir hatten auch immer noch mal einen Ticker hier von Basis St. Pauli. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Liebe Hörerinnen, wenn ihr es wisst, schreibt gerne in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Wir haben das Radioangebot, genau, Martin tickert.
Ja, wegen der Corona-Auflagen haben wir natürlich wenige Presseplätze mit Schreibtisch, aber ich habe schon gehört, für die Gäste aus St. Pauli steht natürlich sowas zur Verfügung. Ich werde auf den Knien tickern, also im Embryo-Modus, aber alles gut.
Alles für die Spielvereinigung.
So ist das, genau. Und auch für die Zuschauer oder für die Leser da draußen in Deutschland. Ne?
Ja, na klar. Da werde ich auf jeden Fall auch mal nebenbei reingucken, was du da so reinschreibst.
Ich habe es lange nicht gemacht. Also ich bin jetzt ein paar Jahre weg, also Zeit mir ein bisschen, wenn es häufig ist. Aber mal sehen, ja.
Da gehen wir auf jeden Fall in die Nachbesprechung am Montag nach dem Spiel. Also wie das so gelaufen ist. Ich erwarte mir von dir so ein paar Einsichten, wie das im Stadion gewesen ist. Ich erzähle ein bisschen, wie ich es am Fernsehgerät gesehen habe. Und bevor ich dich jetzt hier rausschmeiße, lass uns doch nochmal tippen. Was ist dein Tipp? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Tipp für Sonntag?
Also ich denke ja, das habe ich ja eben schon ausführlich beschrieben, es wird kein Spiel, das sehr defensiv gehalten wird, zumindest von uns nicht. Ihr könnt euch gerne hinten reinstellen, auch dagegen haben wir Mittel. Also ich glaube, es werden viele Tore fallen, auch in der regulären Spielzeit. Ich schätze mal, wir gehen mit einem 3-3 oder so in die Verlängerung.
Okay.
Und ja, Elfmeterschießen habt ihr keine Chance gegen uns. Deswegen, wenn ihr kein Tor in der Nachspielzeit macht, wir haben ja schon eine hinter uns den Monat, also beim Pokal, beziehungsweise letzten Monat. Also wir können auch über 120 Minuten gehen und 3-3 in die Verlängerung, ich glaube, das reicht erstmal als Tipp.
Oder? Okay, also ich hab so einen ähnlichen Ansatz. Ich würde sagen, mal 2-2 in die Verlängerung und dann gewinnen wir in der Nachspielzeit, in der Verlängerung gewinnen wir 4-2, weil sich dann doch dieses harte Schleifen von Timo Schulz bemerkbar machen wird, der die Mannschaft gut quasi konditionell eingestellt hat.
Klingt auch plausibel, aber da finde ich schön, dass Elversberg dann noch nicht so im Rampenlicht steht und ihr uns etwas unterschätzt.
Okay. Martin, wir sind ordentlich überzogen. Wir machen ja immer so 30, 40 Minuten, aber das ist natürlich auch eine besondere Sendung, weil man halt ja mit jemandem von Elversberg jetzt auch nicht so oft spricht. Insofern, ich fand das sehr angenehm, das Gespräch, und kann einfach nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, dass wir darüber gesprochen haben. Und wie gesagt, Montag sprechen wir über das Spiel, ganz normal abends.
Da freue ich mich sehr drauf, und ich habe im Vorfeld gesagt, wenn der über Fußball mit mir reden will, davon habe ich ja nur für 4 Minuten Ahnung. Da bin ich jetzt froh, dass es dann noch gereicht hat, wieder eine Sendung zu füllen.
Ja,
war
ich glaub,
schön, danke schön.
Und ja, gerne.
Ja,
ich glaube, unsere Hörerschaft hat einen guten Einblick bekommen in den Verein SV Elversberg, und ja, vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wir hören uns Montag, und ich sage einfach nochmal, ja, kurzer Hinweis nochmal, ich hatte es erwähnt vorhin am Anfang, wir haben diese der Saisonfolge gemacht mit 2 Neuzugängen letzte Woche, mit Bobby und Kasche. Also wer die noch nicht kennt, wer die kennenlernen will, dem sei diese Sendung empfohlen. Ihr werdet sie beiden aber auch peu à peu in den nächsten Wochen bei ihren ersten Gesprächen hören. Ansonsten wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Die Folge wird hier Freitagmorgen sozusagen veröffentlicht. Und dann bis Montag, bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.